Mit einem Gruß in die Pfarr und ins Viertel. Ich will mich zuerst kurz entschuldigen, dass wir zeitlich hängen. Wir sind schuld. Ihr wart richtig, aber ich hoffe, dass das für euch okay ist. Und schön, dass ihr da seid. Schön aber auch, dass ihr heute Morgen hier seid. Und wer meine Stimme ein bisschen kennt, der weiß, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das ist wahr. Ich hoffe, dass das alles gut ist, weil dass meine Stimme durchhält, weil ich wollte mit euch unbedingt diesen ersten Teil unserer Predigtreihe teilen. Von daher freue ich mich drauf und ich hoffe, es ist ein Moment, wo Gott zu dir redet, wo Gottes Wort auch bei dir die Kraft zeigt, die es hat, nämlich Leben zu verändern. Und von daher, lass uns zusammen beten. Wenn ihr mögt, steht doch mit mir dazu auf, dass Gottes Wort das tut an uns, wozu es geschrieben ist. Vater, und ich danke dir dafür, dass du dich so mit deinem Wort verknüpft hast, dass es deine Worte sind. Und wenn wir jetzt zusammen nachdenken, dass du mit uns redest, zu uns redest und es Dinge in uns in Bewegung bringen durch deinen Heiligen Geist, die nur du machen kannst. Vater, ich bin gespannt darauf, was du tust heute Morgen, wie du diese Momente gebrauchst. Danke dir dafür, dass du hier bist. Amen. Ich gebe zu, ich bin kein Koch. Ich koche manchmal, aber ich glaube nicht, dass das reicht, um zu sagen, dass ich kochen kann. Meine Familie ist da sehr gnädig. Sie behaupten, dass sie manchmal Sachen, die ich koche, dass sie die tatsächlich auch genießen. Aber ich glaube, manchmal sind es einfach nur die guten Erinnerungen, die sich mit diesen Gerichten, mit meinem Kochen verbinden. Denn ich koche meistens im Urlaub. Und für mich sind das schöne, erholsame, zufriedene Momente und ich bin immer wieder begeistert zu sehen, wie das gelingen kann, aus so ganz unterschiedlichen Sachen und dann meistens wenigstens, glaube ich, gelingt es, etwas daraus zu machen, was essbar und genießbar ist oder sogar schmeckt. Warum ich das erzähle? Wir haben 6 Wochen und wir werden uns Gedanken darüber machen, was die Zutaten sind, damit christlicher Glaube gelingt. Diese Zutaten habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist nicht einfach etwas, was ich am Schreibtisch, wo mir so irgendwie so eine Idee gekommen ist, sondern das Neue Testament beschreibt diese Zutaten, die es braucht, damit christliches Leben gelingt. Wenn du das also wissen willst, wenn du wissen willst, was damit zusammenhängt, sind diese nächsten 6 Wochen für dich. Aber ich will eines vorweg schicken. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, dann ist das selbstverständlich. Aber ich will das an dieser Stelle nochmal extra sagen. Ich sag mal, wenn ich für meine Familie koche, dann stehe ich nicht vor dem Herd oder in der Küche und sage, Essen, jetzt geling mal irgendwie. Ich schaue dir zu, wie das alles so wird. Sondern dazu brauche ich Mühe, da kostet Zeit und Energie. Ohne mein Zutun, ohne dass ich aktiv werde, kommt da nichts bei raus, was dann nachher auch schmeckt. Ich muss in Bewegung kommen. Und ich will das vorweg schicken, weil es da an dieser Stelle immer wieder Missverständnisse gibt. Auch beim Christsein ist das so. Von nichts kommt nichts. Oder ich will vorlesen, wie dieser Abschnitt, den wir uns in den nächsten 6 Wochen immer mal wieder angucken, wie es in diesem Abschnitt formuliert ist. In 2. Petrus 1, Abvers 5, da steht Folgendes. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Wenn ich das hier mit Petrus richtig verstehe, dann ist Glaube, mein Christsein, mein Vertrauen in Jesus Christus, das ist die Voraussetzung. Das ist die Grundlage, dass ich Gottes Einladung angenommen habe, dass ich darauf reagiert habe, auf dieses Angebot, mit Gott Frieden schließen zu können, dass mir vergeben worden ist, dass ich angefangen habe, nach Gottes Spielregeln zu leben, an Jesus zu glauben. Das ist etwas, was Petrus hier voraussetzt. Aber dann sagt er, von nichts kommt nichts. Setz alles daran. Du brauchst diese Zutaten, du brauchst diese sechs Dinge, damit dein Leben mit Jesus gelingt. Vielleicht erinnern dich die nächsten Wochen daran, dass die eine oder vielleicht die andere Zutat zu wenig in deinem Leben vorkommt und deshalb dein Leben mit Jesus irgendwie fad oder seltsam schmeckt oder unausgewogen ist. Dann hoffe ich, dass du mutig bist und dass du Entscheidungen triffst und Dinge sich in deinem Leben ganz konkret verändern. Das ist beim Predigen immer so, das ist auch beim Lesen von der Bibel immer so. Der Kerngedanke ist nicht mehr Wissen, sondern der Kerngedanke ist, Gott redet zu dir, damit sich dein Leben verändert. Und Petrus, er zählt hier Zutaten auf, über die wir heute in den kommenden 5 Sonntagen nachdenken wollen. Und wir wollen das so machen. Diese Verse nennen uns 6 Zutaten. Jetzt ist die Frage, was sind diese Zutaten? Das sind ja erstmal nur, Petrus gibt uns hier Stichworte. Und die Frage ist, was bedeuten diese Stichworte? In unseren Predigten wollen wir versuchen, deutlich zu machen, was diese einzelnen Zutaten bedeuten und wie sie aussehen und wie man das im Leben umsetzen kann. Heute habe ich einen Begriff, und dieser Begriff kommt nicht so häufig vor im Neuen Testament, in den Petrusbriefen 3-mal und dann noch einmal bei Paulus. Es ist ein schillernder Begriff, aber ich versuche ihn zu beschreiben, weil die neue Genfer Übersetzung, aus der ich meistens predige, beschreibt diesen Begriff als Charakterfestigkeit. Wenn du andere Übersetzungen anguckst, dann wird das mit Tugend übersetzt oder eine andere Übersetzung, die das mit vorbildlichem Leben übersetzt. Und ich will versuchen, diesen Begriff zu beschreiben, und ich möchte das nicht mit meinen eigenen Worten machen, sondern ich möchte euch heute Morgen ein Gleichnis vorlesen, das ich glaube, dass diesen Begriff sehr gut beschreibt. Wie das immer mal wieder beschrieben wird, Jesus ist in einer Diskussion mit den Pharisäern und es gibt Auseinandersetzungen und so weiter. Jesus ist am Schluss von dem, wie er auf diese Pharisäer reagiert. Und das Spannende ist, und ich will das Ende schon mal vorwegnehmen, am Schluss stellt Jesus die Pharisäer, die frommen Leute der damaligen Zeit auf der einen Seite, und stellt ihnen eine andere Gruppe gegenüber. Das sind nämlich die Zolleinnehmer und die Prostituierten. Und er vergleicht die geachteten, respektierten Kirchenleute, die Vorbilder der damaligen Zeit, die Tugendleute der damaligen Zeit, die Charakterfesten der damaligen Zeit. Und Jesus sagt, es sind nicht diese. Es sind nicht die, wo das so scheint. Sondern Jesus sagt, es sind die anderen, die Zolleinnehmer, die verhassten Betrüger, die damals so sündig unterwegs waren, und es sind die Prostituierten. Diese Zutat, und Jesus sagt das im übertragenen Sinne, Jesus sagt das hier, diese Zutat findest du nicht bei dieser Art von Frommen. Warum das denn? Der Unterschied zwischen den beiden, und Jesus versucht das deutlich zu machen, an einer Geschichte, wo die Charakterfestigkeit, die Tugend, das vorbildliche Leben deutlich wird. Lest mit mir Matthäus 21, Abvers 28. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ich versichere euch, Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Der Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit. Und hier kommt jetzt eine Formulierung, auf die es ankommt: eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Ich will kurz auf diesen Vergleich, auf diese Geschichte eingehen, denn diese Geschichte hat zwei Teile. Im ersten Teil sitzt, ich sag mal im übertragenen Sinne, die Familie am Frühstückstisch. Damals war das ja oft so, dass die Familie auch das Unternehmen war, in der alle mitgearbeitet haben. So ist das auch hier. Deshalb ist der Vater der Chef und der plant so den Tag. Und es ist nichts Ungewöhnliches. Er gibt hier die Anweisungen für die Arbeit am Tag. Und er sagt zum ersten Sohn: Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Und er erwartet von seinem Sohn, dass er das auch wirklich tut. Auf jeden Fall. Aber der erste Sohn ist so ein abgefahrener Sohn, zerschlissene Jeans, Kippe hinter den Ohren, Harley vor der Tür, überhaupt nicht gesetzeskonform, so einer, ja, so ein Wilder. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Er schaut von seinem Frühstück hoch und er sieht den Vater an und sagt: Hä? Ich? In diesen Überstunden, schlecht bezahlten, heiße Sonne, unkrautjäten Weinberg? Wirklich? Ich denke nicht. Und er schwingt sich auf sein Motorrad und rührt los, um mit seinen Freunden abzuhängen. Weg ist er. Und es ist dicke Luft am Frühstückstisch, denn die Antwort ist wie ein Schlag ins Gesicht des Vaters. Niemand hätte solche eine Antwort erwartet. Der Vater wendet sich an seinen zweiten Sohn. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Der Sohn sitzt da im Anzug, nett zurechtgemacht mit Markenschuhen und all dem Schnickschnack. Und der Vater gibt den gleichen Auftrag und der Sohn sagt: Natürlich, Vater. Er ist kooperativ, er weiß, was der Vater hören will. Der Weinberg, ja natürlich, es ist mir eine Ehre, vielleicht nicht für irgendwie die anderen, aber für mich als deinen guten Sohn. Das ist ein Vorrecht, dahin gehen zu können. Danke, dass du mich gefragt hast. Als ich heute Morgen in meiner Bibel gelesen habe, dachte ich darüber nach, wie sehr ich den Weinberg liebe. Und ich gehe so gerne, Vater. Vater und Mutter sehen sich an und denken: Wie dankbar können wir für so einen Sohn sein? Er ist der Held am Frühstückstisch. Das ist der erste Teil der Geschichte. Jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte. Der erste Sohn fährt auf seinem Motorrad, aber die Worte des Vaters gehen ihm nicht aus dem Kopf. Er denkt darüber nach, was sein Vater für ihn getan hat, was sein Vater für ihn bedeutet. Und sein Herz wird weich, sein Starrsinn schmilzt. Hier steht in diesem Text, den wir von Jesus haben: Später bereute er. Ich will das nur deutlich machen. Was hier im Grundtext eigentlich steht, ist: Er tat Buße. Weißt du, was Buße tun bedeutet? Eine 180-Grad-Wende. Vorher in diese Richtung unterwegs und dann in die andere Richtung unterwegs. Und das tut er, sagen wir. Jetzt kommt mir mein Motorradbeispiel zu Pass. Er dreht um, 180 Grad, fährt zurück. Und stell dir die Überraschung des Vaters vor. Der Vater arbeitet im Weinberg und plötzlich taucht Sohn Nummer 1 auf. Und der Vater denkt: Der ist der Letzte, den ich jetzt hier erwartet hätte. Wer hätte gedacht, dass mein Motorradjunge jetzt hier auftaucht? Dieser Sohn ist das Problem beim Frühstück, aber die Freude beim Mittagessen. Und der Vater bemerkt noch was anderes. Der Sohn, der so tugendhaft aussah, er kommt nicht. Er schien so charakterfest und so vorbildlich. Aber am Nachmittag wird klar, dass seine Worte nur Schall und Rauch gewesen sind. Er war eine Freude beim Frühstück, aber ein dickes Problem beim Mittagessen. Und Jesus wendet sich an seine Zuhörer und fragt sie, wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Wer hat sein Verhalten wirklich geändert? Wer hat denn jetzt Tugend gezeigt? Wer hat denn Charakterfestigkeit gezeigt? Wessen Leben war denn jetzt am Schluss wirklich vorbildlich? Nicht nur zu glauben, sondern auch sein Leben zu ändern. Wer hat denn unsere Zutat wirklich gelebt? Und die Antwort war klar. Den restlichen Momente jetzt dieser Predigt möchte ich darauf verwenden, uns drei Schritte zu zeigen, die diese Zutat ausreichend in deinem Leben vorkommen lassen. Was du tun musst, die Schritte, die du gehen kannst, damit diese Zutat, welcher Übersetzung du auch immer folgst, ob das Charakterfestigkeit oder Tugend oder vorbildliches Leben ist, was es braucht, damit sich das in deinem Leben zeigt. Drei Schritte, die dazu gehören. Es geht um diese Schritte. Erstens, es braucht den Moment der Konfrontation. Ich muss mir klar werden, an welcher Stelle mir diese Zutat fehlt. Es geht um Klarheit, es geht um Bewusstsein, dass ich Veränderungen nötig habe. Darf ich dich was fragen? Wo bist du nicht im Weinberg? Und wo ist dein Leben nicht so vorbildlich, wie es sein sollte? Wo fehlt dir diese Zutat? Vielleicht hat es damit zu tun, ob du die Wahrheit sagst oder ob wie du mit deinem Partner umgehst. Vielleicht geht es darum, wie du mit Wut oder Bitterkeit oder Zorn umgehst, wie Leute verletzt werden. Vielleicht geht es darum, dein Temperament in gute Bahnen zu lenken. Meine Hoffnung ist, dass du es an dieser Stelle nicht laufen lässt, sondern dass dieser Text, dass dieser Morgen eine Erinnerung daran ist, dass es darum geht, mein Leben, dein Leben aktiv zu gestalten und zu gucken, was fehlt denn jetzt hier? Ist das ausgewogen? Braucht es da was anderes? Jesus erwähnt hier in dem Text den Johannes den Täufer und seine Hauptaufgabe bestand darin, andere mit ihrem Versagen zu konfrontieren. Eine Aufgabe, ich würde nicht sagen, dass ich mir nichts Schrecklicheres vorstellen kann, aber es ist etwas, worum ich mich überhaupt nicht reißen würde. Hier in Matthäus 21 steht, denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Wie geschieht eine solche Konfrontation im Leben heute? Das gibt unterschiedliche Ansätze. Ich hoffe und ich bin sehr begeistert über die Rückmeldungen, die wir von unserer Bibelleseaktion haben. Immer wieder Leute, die sagen, ich habe schon länger nicht mehr in der Bibel gelesen, das hilft mir jetzt nochmal neu einzusteigen und das wirklich zu machen. Die Bibel ist der Hauptausgangspunkt, wenn es darum geht, gesund, liebevoll, gut konfrontiert zu werden mit dem, was ich brauche, was mir fehlt. Ich lese eine Bibelstelle und Gott macht mir deutlich, dass ich meine Einstellung ändern muss. Oder das ist meine Hoffnung für diesen Gottesdienst. Bei der Anbetung, bei der Predigt, dass Gott zu dir redet. Und du auf einmal merkst hier, Gott legt da gerade seinen Finger in eine Wunde und ich sollte darauf reagieren. Ich bin dran. Und ich will dir etwas sagen, was für mich ein tiefes Geheimnis ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich glaube in christlichen Gemeinden, dass wir eine Entwicklung gemacht haben, wo das vielleicht in manchen Gemeinden ist das sehr stark oder gut ausgeprägt. Ich würde sagen, für Christusgemeinde ist es nicht so, dass wir sehr vorsichtig sind, Leute mit der Wahrheit zu konfrontieren oder Leute mit was Unangenehmen zu konfrontieren. Und trotzdem ist es eines der größten Geheimnisse, ist etwas, wozu, wenn du das Neue Testament liest, wozu Gemeinde da ist, dass wir uns gegenseitig anfeuern, ermutigen, korrigieren, nach vorne zu gucken, die Balance zu leben. Und gerade wenn es um vorbildliches Leben und Tugend geht, wenn es darum geht, Jesus wirklich im Leben zum Zuge kommen zu lassen, dann sind meine Geschwister, die Leute, mit denen ich in Gemeinde unterwegs bin, ganz entscheidend. Dass Leute mir sagen, du Marco, an dieser Stelle musst du dein Leben und dein Verhalten ändern. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt schon mal jemand gesagt hat, ob sich jemand getraut hat, etwas so Ähnliches zu sagen. Ich sage das immer wieder meiner Kleingruppe. Ich verspreche meiner Kleingruppe nicht immer, dass ich, wenn ich so eine Rückmeldung kriege, dass ich sofort sehr gut darauf reagiere. Aber was ich ihnen verspreche, ist, dass ich darüber nachdenken will. Und was für eine Chance steckt darin, wenn sie recht haben? Was für eine Möglichkeit, dass ich erkennen kann, an dieser Stelle bin ich irre mich. Das, was Gott von mir möchte, nämlich Tugend, Charakterfestigkeit, dieses vorbildliche Leben, wenn ich die Chance bekomme, an dieser Stelle mich zu verändern. Das ist nicht immer einfach, ist nicht immer lustig, aber es ist eine enorme Möglichkeit. Hast du Leute, mit denen du tief über dein Leben redest? Und ich hoffe für dich, dass du zulässt, dass jemand dir was sagt, dich korrigiert, ermutigt und herausfordert. Und ich sage das nochmal kurz in Klammern. Ich sage das für uns Jungs. Ich habe den Eindruck, dass ihr Frauen das besser hinkriegt als wir. Dass ihr schneller auf so einer Ebene seid, wo ihr persönlich redet. Und ich hoffe, ihr Frauen, dass ihr das auch nutzt für diese gegenseitige Herausforderung, Ermutigung, Ermahnung, diese Dinge, ehrlich sein zu sein. Ich glaube, wir Männer, wir haben da echt irgendwie, das fällt uns nicht einfach. Allein schon Leute so dicht an uns herankommen zu lassen. Wir unterhalten uns dann über Sachen, über Fußball, Computer, Arbeit, was es auch immer ist, aber dass wir wirklich dann über persönliche Sachen reden. Vielleicht ist es bei dir anders. Aber ich hoffe, das lebst du. Weißt du, was das Risiko ist? Dass du anfängst, so zu leben wie dieser zweite Sohn. Nach außen hin sieht alles so wie geleckt aus. Christliches Leben, schön vorbildlich nach außen. Es scheint alles. Aber nach innen hin, wie es wirklich ist, ist es ganz anders. Und mein Leben fehlt die Zutat, die wir brauchen, um ein gesundes Leben mit Jesus zu führen. Mein zweiter Schritt dabei. Wenn ich so eine Herausforderung bekomme, so eine Konfrontation, dann, wie ist meine Reaktion? Ich habe das eben schon ein Stück angedeutet, aber wie reagiere ich darauf, wenn ich merke, dass mein Leben eben nicht so vorbildlich ist? Ich kann es wie der erste Sohn im Gleichnis tun. Ich widersetze mich zuerst. Ich kann die Tür meines Herzens zuknallen. Ich kann die Augen verschließen, ich kann Gott verbieten, in diesen Teil meines Lebens hineinzusprechen. Das geht. Es kann sein, dass es einigen von uns heute Morgen so geht. Und du musst dich entscheiden, ob du die Tür deines Herzens wieder öffnen willst. Ich will kurz meine Nase putzen und dann weitermachen. Ich hoffe, dass du bereit bist, diesen Widerstand aufzugeben. Meine tiefe Überzeugung ist, dass es aber nicht, also die eine Möglichkeit ist, so offen zu sagen, nee Gott, ich möchte das nicht. Die andere Möglichkeit, und ich glaube, dieser Weg ist viel häufiger in Gemeinden bei Christen zu finden. Da will uns Jesus was deutlich machen, nämlich, hier das scheinheilige Vorbild, die äußerliche Tugend, hier das ist das, dass wir in der Gefahr sind. Der zweite Sohn scheint das zu tun zu wollen, oder, aber die Wahrheit ist, er tut es nicht. Und er lebt diese Zutat an vorbildlichem Leben nicht. Er vermeidet die Konfrontation, er vermeidet die Mühe, er will die Anerkennung von seinem Vater, aber nicht die Mühe und nicht die Anstrengung. Er will nicht aus seiner Bequemlichkeit heraus, nicht aus seinen persönlichen Ideen, wie das Leben laufen sollte. Heute würden wir sagen, ich wäre so jemand, der sagt, Jesus, natürlich, mein Leben, es gehört dir und von daher mach, was du willst. Aber in Wirklichkeit lebe ich, Jesus, so weit. Jesus, nur das. Ich will nicht, dass du mir vor Augen hältst, dass ich mit meiner Aggression anders umgehen muss, dass ich mit meinem Mangel an Liebe in meinem Leben nicht, dir nicht gehorsam bin. Jesus, im Grunde genommen ist mir das mit dir, eigentlich ist mir das zu anstrengend. Und dann ist die Taktik Nummer eins, diese Konfrontation zu vermeiden. Schnell sage ich, okay, Weinberg, ich komme und ich mache das alles in Ordnung. Ich widersetze mich dem Vater nicht öffentlich. Nach außen hin sage ich, zeige ich Charakterfestigkeit und Tugend. Ich möchte den Ärger und den Aufwand aber nicht. Und ich sage die richtigen frommen Worte, aber ich bleibe, wo ich bin und es gibt keine Veränderung. Ich möchte mich nicht ernsthaft mit meinen fehlenden Zutaten auseinandersetzen. Und an dieser Stelle muss ich eine Entscheidung treffen. Will ich Gott sagen, Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, das zu tun, was du für nötig hältst, in meinem Leben zu tun, mein Leben so zu verändern, wie es dir gefällt? Wenn wir dieses Gebet, meine tiefe Überzeugung, wenn wir dieses Gebet aufrichtig beten, dann wird Gott das ernst nehmen und du wirst einen Prozess sehen und bekommen, der dein Leben umkrempelt. Ich frage mich und ich frage dich, bist du bereit, Gott diese Erlaubnis für Veränderung in deinem Leben zu geben? Spielt Veränderung in deinem Denken als Christ überhaupt eine Rolle? Hier, ich möchte euch nochmal erinnern, hier in den ersten Versen, lass mich kurz gucken, in 1. Petrus, da stand das, darum setzt alles daran. Setzt du irgendwo an irgendeiner Stelle alles daran? Woran setzt du alles? Ist das dieser Prozess, in dem du dich befindest, wo Gott dich verändert? Das ist nämlich das Dritte. Ich will nochmal daran erinnern, wie uns an diese Verse, darum setzt alles daran bedeutet nämlich auch, dass das nicht von jetzt auf sofort alles gut wird. Der christliche Glaube ist kein Schalter, den ich einmal umlege und dann ist alles super, sondern setzt alles daran bedeutet, ich starte mit Jesus, ich bin mit Jesus unterwegs und ich bleibe bei Jesus, ich habe ihn vor Augen und es ist ein Prozess, in dem ich bleibe. Ich steige nicht aus, ich halte das weiter aus. Es braucht diese Konfrontation. Dazu gehört auch, dass ich das zulasse und dass ich darauf reagiere und dass ich in diesem Prozess bleibe. Ich will dich fragen, was ist dein Schritt für diese Woche? Vielleicht ist es daran, Gott neu zu sagen, hier bin ich. Gott, ich möchte mich tatsächlich verändern. Ich will, dass diese Zutat von Tugend, von vorbildlichem Leben, ich will, dass das in meinem Leben eine Rolle spielt. Gott, tu, was auch immer nötig ist. Vielleicht solltest du nachher jemanden anrufen und einen Termin mit ihm machen und dieser Person absichtlich die Erlaubnis geben, dir einen Eindruck zu geben, wie sie dein Leben sieht. Dazu braucht es Mut. Und dazu braucht es die richtige Person. Aber vielleicht ist deshalb ein Gebet, dass du Gott sagst, ich möchte diesen mutigen Schritt gehen. Zeig mir, wer ist derjenige, wer ist diejenige, die mir an dieser Stelle helfen kann, einen Eindruck zu bekommen, wo ich da unterwegs bin. Wie, Behaupte ich nur, im Weinberg zu sein, oder bin ich tatsächlich im Weinberg? Ist mein Christsein alles nur netter Schein, oder gibt es wirklich Herzensveränderung? Wo ist der Weinberg, in den du diese Woche gehen solltest? Wo ist der Schritt der Tugend, des vorbildlichen Lebens, den du gehen solltest, damit diese Zutat aus deinem Leben nicht verschwindet, sondern bleibt und deinen Alltag verändert? Soweit.